Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Zeitlos, ein Klassiker, sowas wie die Initialzündung für ein zumindest zeitweiliges Ende dieses unsäglich schnarchigen Gitarren-Rock-Pop-Gezumpels in den 90ern. Und der Mann, der dafür verantwortlich war, Andrew Weatherall. Produzent, Musiker, Remixer. Gestern ist er gestorben in London. 56 Jahre wurde er alt und der Mann, der da gerade schon leicht zu hören war, Jens Balzer, der sagt, einer der prägenden Figuren des britischen Pop in den letzten Jahrzehnten. Jens Balzer, Musikjournalist, Musikkritiker, was lässt Sie zu dem Urteil kommen?
Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Loaded war wirklich das Ende des Gitarrenrock, wie wir ihn kannten, und auch ein neuer Anfang dafür. Andrew Weatherall hat das für Primal Scream geremixt, nachdem Primal Scream selber merkten, Ende des Jahrzehnts, dass das nicht mehr so richtig in die Zeit passt und sie eigentlich selber viel lieber auf die Rave-Partys gehen, die an allen Ecken und Enden des Landes dann aufpoppten, auf Wiesen und Feldern, unter Autobahnbrücken. Und dass sie eigentlich auch viel lieber diese bunten Pillen nehmen, die damals kursierten. Ecstasy, das war ja die Droge der späten 80er Jahre. Und deswegen wollten die dann auch so einen Sound haben, wie die anderen so um sie herum, irgendwie, also die jungen elektronischen Musiker, die um sie herum so erblühten, und haben darum Weatherall, der damals als junger Rave-DJ arbeitete, um diesen Remix gebeten. Und am Anfang war die Band natürlich völlig entsetzt, aber tatsächlich hat sich das wahnsinnig gut verkauft, über 100.000 Mal die Single nach dem Erscheinen 1990. Und Weatherall hat dann weitergemacht, hat dann mehrere Songs noch produziert und geremixt und ist dabei eigentlich immer radikaler vorgegangen, also gegen diese klassischen Strophe-Refrain-Strukturen, die man aus den klassischen Rocksongs kennt, und hat dann tatsächlich zu hören auf dem 91er-Album von Primal Scream, Screamadelica, sowas wie eine Synthese hingekriegt zwischen Rockmusik und Tanzmusik und vor allem auch zwischen der, sagen wir mal, psychedelischen Musik aus dieser Revolution, also späten 80er, frühen 90er, das war ja Drogen, Hippie, psychedelische Musik und dem psychedelischen Sound der 60er, dem ja die Band selber eigentlich noch nachhing. Und da hat er tatsächlich so eine Verbindung erschaffen, die dann eine ganze Generation von Musikern geprägt hat. Also der gesamte britische Big Beat der 90er Jahre wäre ohne diese Initialzündung von Loaded nicht denkbar gewesen. Die Chemical Brothers, die Manic Street Preachers, das, was New Order dann in den 90ern gemacht haben. Wesentliches davon verdankt sich Andy Weatherall.
Als Primal Scream ihn engagiert haben, da war Rave-DJ, das heißt, der war nicht wirklich großartig bekannt. Das waren auch nicht seine musikalischen Anfänge. Wo kam er denn her?
Naja, der war Jahrgang 63 und eigentlich wie alle aus der Generation dann dementsprechend mit Punk, Post-Punk, New Wave, Industrial aufgewachsen und musikalisch sozialisiert. Er hat später mal gesagt, er hat dann viel tatsächlich so düsteren Industrial-Kram, Throbbing Gristle etc. gehört und auch mal in einer Post-Punk-Band gespielt. Er hat dann aber tatsächlich angefangen, in einem der ersten Clubs aufzulegen, also auch sein Debüt als DJ zu geben im Shoom, im Londoner Stadtteil Southwark. Und das war dann tatsächlich eine der Geburtsstätten dessen, was man später Acid House nennen würde und dann auch der daraus hervorgehenden Rave-Kultur. Er hat aber schon bei seinen Anfängen sehr eklektisch aufgelegt, wie sich Zeitzeugen erinnern. Also es gab dann schon diese, es war ja sehr auch Ibiza beeinflusst von diesem balearischen Disco-Beats einerseits, aber er hat auch andererseits immer düsteren Industrial-Kram, Chris and Cozy, also auch die, sag mal, die Disco-Variante von Industrial in den 80ern mit hineingemixt und dann auch Northern Soul-Platten wie Style Council, immer sehr großer Fan gewesen und später auch dann großer Rockabilly-Bewunderer. Also immer ein großer Eklektiker gewesen, aber tatsächlich auch einer derjenigen, die dann diese Rave-Kultur mit ins Laufen gebracht haben und damit eine der, sagen wir mal, die größte popkulturelle Umwälzung in Großbritannien seit dem Punk, also Ende 89, wirklich das Ventil für die frustrierte Jugend nach 10 Jahren Margaret Thatcher, mal wirklich so richtig die Sau rauszulassen und die Wochenenden durchzutanzen mit spaßmachenden Drogen.
Er ist aber eben nicht nur der Musiker gewesen, sondern man kann auch sagen, so ein bisschen so ein Theoretiker mit einem gesunden Klassenbewusstsein.
Ja, er war ganz deutlich Proletarier. Er hat nebenher und auch noch bis tief in die 90er, auch immer als Autor und Journalist gearbeitet und ein Fanzine herausgegeben, Boys Own hieß das. Da ging es um Musik, aber auch um Fußball, um die korrekte Bekleidung für den 80er Jahre Hipster, der sich dann tatsächlich aber auch von dieser schnell so zum zum Mainstream werdenden Acid-Rave-Community unterscheiden wollte. Also diese proletarische Perspektive führt dann auch dazu, dass eigentlich das, was im Acid-House und im Acid-Rave dann sich als Mehrheitstanzgesellschaft ausbildete, eher verachtet wurde, weil das junge Leute, junge Bürgerskinder waren, die gar nicht wussten, wo das herkam und was das für eine Musik war, sondern die einfach nur so mittanzten. Und die Perspektive, die er darauf hatte, war, dass es immer auch ein politischer Move ist gegen die Thatcher-Regierung, dass es immer auch als Subkultur, die sich eigene Räume erobert und eigene Räume erschafft, um zu feiern, immer auch eine starke politische Komponente hat. Und die hat er durchaus auch mit einem sehr, sehr ruppigen, aber auch herzhaften Humor dann verteidigt.
Er hat sich 92 ein bisschen zurückgezogen aus dieser Rave-Szenerie, ist selbst als Musiker tätig geworden in diversen Bands, interessanterweise dann aber auch als Kurator tätig gewesen.
Ja, er hat diverse Festivals kuratiert, eben weil er so einen einerseits eklektischen, aber auch sicheren Musikgeschmack hatte. Er hat viele Kompilationen herausgegeben. Ganz wunderbar, eine meiner Lieblingskompilationen irgendwie aus den Nullerjahren, Sci-Fi, Lo-Fi mit lauter alten Rockabilly-Stücken. Und einer von Gene Vincent und den Cramps. Das war dann so eine späte Leidenschaft von ihm, die er dann aber auch quasi wie in so einem Disco-Mix zusammengebracht hat. Also er hat immer wieder, das ist auch, gab ja gestern schon einige Hommagen von Mitmusikern und Zeitgenossen und Wegbegleitern, die haben immer gelobt, was er für einen sicheren Geschmack hat, wie neugierig und zugleich traditionsbewusst er war und gerade auch was seine DJ-Sets angeht, wie es ihm gelang, bei so einem ganz normalen Plattenauflegen an einem Abend in einem Club zwischen scheinbar weit entlegenen Musikstücken aus verschiedenen Dekaden, aus verschiedenen Regionen der Erde plötzlich so Zusammenhänge herzustellen. Und Forrest Swartz, Dub-Techno-Produzent, den er dann am Ende seines Lebens zeitweise mal unter den Fittichen hatte, sagte, er war ein DJ, der Geschichten erzählte.
Zum Tode dieses Geschichtenerzählers Andrew Weatherall war das Jens Balzer. Danke Ihnen.
Dankeschön.